Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Willkommen zur Kultur vom Tage. Der Deutsche Kulturrat hat eine neue Studie zu Männern und Frauen auf dem Kulturmarkt verfasst. Wir sprechen über ungleiche Arbeits- und Einkommensverhältnisse sowie Trends bei den Berufsbildern. Idylle? Fehlanzeige. Das Kuba-Bild der Schriftstellerin Jenny Erpenbeck verdient korrigierende Bemerkungen. Und Raumschiff Wohnzimmer. Eine Frankfurter Ausstellung kreist um die Faszination, die der Mond ausübt und das Medienereignis der ersten Mondlandung. Am 25. Juni 1980 wurde im Bundestag ein Gesetz beschlossen, das die Gleichbehandlung von Frauen und Männern am Arbeitsplatz vorsieht. Konkrete Verbote enthielt es nicht, nur Appelle, weshalb der Gesetzgeber noch zweimal nachbessern musste. Obwohl auf dem Papier längst alles klar ist, dominieren 40 Jahre später Männer weiter auf dem Arbeitsmarkt und auch bei der Entlohnung gibt es keine Gleichbehandlung. Der Deutsche Kulturrat hat heute eine neue Studie vorgestellt, die zeigt, dass genau diese Unterschiede in der Kulturbranche besonders auffällig sind. Am Telefon begrüße ich Gabriele Schulze, eine der Autorinnen der Studie. Guten Abend, Frau Schulze.
Schönen guten Abend.
Wie sind Sie vorgegangen? Wen haben Sie alles als kulturschaffend eingestuft?
Ich bin sehr formal vorgegangen. Und zwar hat die Bundesagentur für Arbeit bereits einen Künstlerkatalog erstellt. Das heißt also, die Bundesagentur für Arbeit hat bestimmte Berufe klassifiziert als Kulturberufe. Das war sozusagen mein erster Anhaltspunkt, um insbesondere die abhängig Beschäftigten, die es ja auch im Kulturbereich sehr viele gibt, zu untersuchen. Und das gab die Möglichkeit auch tatsächlich nachzuschauen, wie viele beispielsweise im Musikinstrumentenbau an Frauen und Männern tätig sind, wie viel sie verdienen, wie alt die Gruppe ist oder auch, sagen wir mal, um einen anderen Beruf zu nennen, in der technischen Mediengestaltung oder im Produktdesign. Also das ist eine ganze Latte an Berufen, die bereits als Kulturberufe einmal von der Bundesagentur für Arbeit klassifiziert wurden und andere Berufe habe ich zusätzlich hinzugenommen. Und das war sozusagen mein erster Ansatzpunkt, um überhaupt mal die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den Blick zu nehmen.
Und dann gibt es ja noch die Künstlersozialkasse mit mehreren 100.000 Mitgliedern. Übrigens eine Institution, um die man europaweit beneidet wird, weil sie eben auch Schutz bietet und Absicherung. Haben Sie die auch hinzugezogen?
Selbstverständlich. Also das Interessante ist, dass dort ein Rückgang an Versicherten festzustellen ist im Jahr 2019 im Vergleich zu den Vorjahren. Dort sind im Jahr 2019 193.592 Versicherte versichert gewesen, also Künstlerinnen und Künstler, Publizistinnen und Publizisten. Und ich hatte das große Glück, dass die Künstlersozialkasse bald zum dritten Mal mir Daten zur Verfügung gestellt hat, um auch tatsächlich dann bis auf die Tätigkeitsbereichsebene hinunter zu schauen, was sie verdienen.
Wie viel verdient denn ein Künstler, eine Künstlerin durchschnittlich in Deutschland?
Da muss man natürlich unterscheiden, ob man selbstständig ist oder ob man angestellt ist. Ich sage jetzt mal ganz kurz die von den Selbstständigen, die Daten. Dort verdienen durchschnittlich Männer 20.367 Euro und Frauen 15.128 Euro. Da sieht man schon mal sehr schön sozusagen den wirklich gravierenden Unterschied zwischen Männern und Frauen, was das Durchschnittseinkommen betrifft. Die Studie bietet aber noch weitere Zugänge, wenn man sich dann mal die Unterschiede nach Bundesländern anschaut. Da gibt es durchaus große Unterschiede. Hamburg, sage ich mal, als Wert 20.884 Euro. Und in Thüringen werden 13.389 Euro im Durchschnitt verdient. Ich finde, es zeigt schon mal ganz gut die Unterschiede, dass es irgendwie auch man sehr genau betrachten muss, wen nehme ich in den Blick? Gucke ich in Bundesländer, gucke ich mir auch bestimmte Berufszweige an oder halt rede ich über die Allgemeinheit?
Woran zeigt sich bei Ihren Erhebungen, dass Frauen im Kulturarbeitsmarkt strukturell stärker benachteiligt sind?
Also ein Ergebnis würde ich hervorheben. Je mehr verdient wird, desto eher ist der Einkommensunterschied zwischen Männern und Frauen. Je weniger verdient wird, desto eher nähert es sich an. Also bei denen, die wirklich sehr gut verdienen, ich nenne jetzt mal das Thema Libretto, ein Tätigkeitstextdichter, ein Tätigkeitsbereich aus der Musik, dort wird sehr viel verdient, dort ist ein riesiger Unterschied. Wenn ich Konzeptkünstler mir angucke, das sind die, die sehr, sehr wenig verdienen, ist auch der Unterschied geringer. Und ich glaube, das ist sozusagen das, worauf man so ein Augenmerk legen muss. Man kann nicht von generellen Unterschieden sprechen, sondern muss letztendlich nachher sich das mal sehr genau angucken und vielleicht mal ein Ergebnis, was ich total spannend fand. Es gibt eine ganz klare geschlechtsspezifische Segregation. In Technikberufen sind vor allem Männer tätig und in anderen Berufen vor allem Frauen. Wenn ich mir anschaue, ein Gender Pay Gap in einem Männerberuf, Kamera- und Tontechnik, beträgt nur 6%. Finde ich sehr interessant. Das heißt, die wenigen Frauen, die dort tätig sind, es ist kaum oder ein sehr geringer Gender Pay Gap vorhanden. Wenn man sich andere Bereiche anschaut, wo vielleicht auch mehr Frauen tätig sind, dort ist der Gender Pay Gap sehr viel höher. Und ich glaube, das sind dann die Ansatzpunkte, wo man hinschauen muss und vielleicht dort dann mal versuchen muss, an Schrauben zu drehen.
Diese Studie zur Situation von Männern und Frauen auf dem Kulturmarkt ist schon die dritte. Welche Entwicklungen sehen Sie im Vergleich zu den Studien des Kulturrats von 2013 und 2016?
Also einmal fand ich die Entwicklung, dass tatsächlich die Zahl der selbstständigen Künstlerinnen und Künstler zurückgegangen ist. Und dieser Trendwende oder dieses Sinken der Zahl der Versicherten ist vor allem auf einen Berufsstand zurückzuführen, nämlich die sinkende Zahl an selbstständigen Journalistinnen und Journalisten. Das ist eine große Gruppe innerhalb der Künstlersozialversicherung Versicherten und das wirkt sich auch tatsächlich auf die Gesamtzahl der Versicherten aus. Ein weiterer Trend ist, dass im Bereich der darstellenden Kunst zunehmend freiberufliche Tätigkeit anzutreffen ist. Eigentlich ein Bereich, in dem die abhängige Beschäftigung klassisch war und da hat tatsächlich die Selbstständigkeit zugenommen.
Trauen Sie sich zu prognostizieren, wie sich die Kulturszene in den nächsten Jahren entwickeln kann und wird?
Ich glaube, dieses Jahr und das kommende Jahr wird eine sehr schwere Nagelprobe werden. Einfach weil die Corona-Pandemie sehr viele Geschäftsmodelle, sehr viele auch Strukturen, die eigentlich gerade noch so über die Runden gekommen sind, tatsächlich ins Trudeln bringen. Und ich befürchte, dass nicht alle sozusagen ihre Selbstständigkeit weiter aufrechterhalten werden können. Ist zu befürchten. Also ist natürlich ein Blick in eine Glaskugel. 100%ig kann man das nicht voraussetzen. Es hängt auch immer davon ab, wie schnell es jetzt wieder aufwärts gehen wird. Aber dass das schwere Fahrwasser sind, das ist, glaube ich, nicht von der Hand zu weisen.
Selbst wenn die öffentliche Hand vieles finanziert, ist der Kulturmarkt ja doch auch ein freier Markt wesentlich. Wo sollte die Politik Ihrer Meinung nach noch weiter und noch mehr unterstützend eingreifen?
Also ich glaube, dass einmal, was jetzt versucht wird mit dem Konjunkturpaket, dass tatsächlich sozusagen Infrastrukturen gesichert werden, damit sie ihrerseits wiederum Aufträge an Künstlerinnen und Künstler vergeben können. Das ist sozusagen das, was der Bund ja versucht zu machen, auch mit Förderungen, die über die Fonds geplant sind. Dann glaube ich, wird es sehr wichtig sein, weiterhin eine Wirtschaftsförderung zu machen, was insbesondere auch die Kulturwirtschaft angeht, was Messen angeht, was unmittelbare Auftritte angeht, damit überhaupt Produkte gezeigt werden können, damit sie gekauft werden können, weil Sie sprachen ja eben schon an, es ist tatsächlich auch ein Markt. Das heißt also, die Menschen müssen ja irgendwie damit in Berührung kommen. Und ich glaube, dass insbesondere auch die Länder da noch einige zumindest eine Schippe drauflegen können und auch tatsächlich nochmal zusätzliche Programme auflegen können.
Der Deutsche Kulturrat hat heute eine Studie zur Situation von Männern und Frauen auf dem Kulturmarkt vorgestellt. Gabriele Schulze hat sie mitverfasst. Ich bedanke mich bei Ihnen für die Auskünfte.
Herzlichen Dank.
Und in unserem Programm haben wir heute viele Aspekte rund um das Gleichstellungsgesetz, seine Geschichte und Aktualität aufgerollt. Ein Blick auf unsere Homepage Deutschlandfunk Kultur lohnt sich. Dort finden Sie eine Zusammenstellung der Themen. Kubanische Teams unterstützen in vielen Ländern Ärzte bei der Versorgung von Patienten, die mit Covid-19 infiziert sind. Und trotzdem verschärft die Trump-Administration ihre Sanktionen gegen Kuba. Eine große Gruppe namhafter deutscher Kulturschaffender appelliert deshalb an die deutsche Regierung, sich während ihrer EU-Ratspräsidentschaft aktiv für eine Aufhebung der Blockade Kubas einzusetzen. Die Schriftstellerin Jenny Erpenbeck hat den offenen Brief unterschrieben und gestern in Fazit gesagt:
Diese Blockade heißt ja auch, dass Leuten untersagt wird, mit Kuba Handelsverträge zu schließen. Und ich denke, in dem Moment sollte Deutschland nicht das falsche Zeichen setzen, indem es die Entwicklungshilfe aussetzt. Zumal ja wirklich bekannt ist, dass Kuba in vielerlei Hinsicht in Bezug auf manche Menschenrechte weiter ist als der Westen. Also es gibt dort das Recht auf allgemeine Bildung. Es gibt ein gutes Gesundheitssystem, was in ganz Südamerika seinesgleichen sucht. Und das wissen alle.
Peter B. Schumann reist seit Jahrzehnten in lateinamerikanische Länder. In Kuba lässt man ihn allerdings nicht mehr einreisen, weil er sich zu sehr mit der Opposition befasst hat. Er ist jetzt bei mir im Studio, weil Jenny Erpenbecks Einlassung doch Widerspruch provozieren. Guten Abend, Herr Schumann.
Guten Abend.
Wäre es falsch, wenn die Regierung, die Bundesregierung, die Entwicklungshilfe stoppt?
Die Entwicklungshilfe ist ja immer an bestimmte Bedingungen geknüpft, zum Beispiel an gesellschaftlichen Fortschritt. Und den hat die Bundesrepublik einfach nicht in Kuba feststellen können. Eine Fortentwicklung der Menschenrechte, mehr Möglichkeiten für die Opposition, mehr Informationsfreiheit und Ähnliches. Und deswegen gibt es auch bis heute in Kuba kein Goethe-Institut, weil es Auflagen von der kubanischen Seite aus gibt, die einfach nicht erfüllt werden können. Die Frau Erpenbeck macht jetzt hier eine Trennung zwischen dem, so was die offizielle kubanische Seite immer gern macht, zwischen den politischen Menschenrechten und den sozialen Menschenrechten, wenn sie auf das Bildungssystem und das Gesundheitswesen abstellt. Außerdem muss ich sagen, das Gesundheitswesen in Kuba ist trotz der vielen Ärzte, die es dort angeblich geben soll, im Augenblick doch ziemlich marode. Und das Bildungswesen ist nicht viel besser, es ist kostenlos, aber ich möchte nicht unbedingt in Kuba in einem Krankenhaus landen.
Frau Erpenbeck hat nun, wir haben es gehört, die medizinische Versorgung in Kuba sehr gelobt. Die humanitäre Hilfe der kubanischen Ärzte, wird deren Ruf denn überschätzt?
Also ich muss erst einmal sagen, es geht gar nicht nur um Ärzte, es geht vor allen Dingen um medizinisches Personal, denn es sind so viele Kubaner unterwegs für diese humanitäre Hilfe, so viele Ärzte kann es in Kuba überhaupt nicht geben. Außerdem macht die kubanische Regierung unter diesem Logo der humanitären Hilfe, des Aktes der Solidarität, auch einen großen finanziellen Reibach. Denn die Summe, die Kuba durch diese Einsätze einnimmt, übersteigt inzwischen den Etat des Tourismus, der Deviseneinnahmen des Tourismus. Eine Zahl: 2018 hat Kuba hierfür 6,4 Milliarden Dollar eingenommen. Das eingesetzte Personal wird dabei allerdings relativ schlecht bezahlt. Gegenwärtig sind 37.000 Leute in 67 Ländern tätig. Viele davon haben sich infiziert.
Jenny Erpenbeck hat zwar von der allgemeinen Armut gesprochen, aber da die Kubaner, wie sie meint, überhaupt nicht konsumanfällig seien, kann dann ja auch kein Mangelgefühl aufkommen, oder?
Das Mangelgefühl ist ständig da, wenn man mit der Lebensmittelkarte zum Beispiel versorgt wird, die es seit Neuestem wieder gibt, weil die Notsituation, die Versorgungssituation einfach so schlecht geworden ist. Ein Beispiel: Es sind vor ein paar Wochen wieder neue Supermärkte für Devisen eröffnet worden. Und der Rand der Kubaner war so groß auf diese Supermärkte, dass die Polizei eingreifen musste. Sie wurden wieder geschlossen, sie wurden umorganisiert. Und sie wurden reduziert. Das heißt, die Kubaner haben ein großes Bedürfnis, nach 60 Jahren Mangelwirtschaft auch zu konsumieren. Insofern glaube ich, dass, was Frau Erpenbeck da gesagt hat, überhaupt nicht. Und wenn der Staatssozialismus es auch nicht fertig gemacht hat, auf dieser fruchtbaren Insel seine Bevölkerung endlich mal zu ernähren, dann stimmt doch irgendwas im System nicht.
Sie hat auch gesagt, dass sie niemanden getroffen habe, der Probleme hätte.
Ja, wenn sie meint, dass es keine Oppositionellen gibt, denn wenn man mit einem Dolmetscher durch die Gegend fährt, dann ist es, glaube ich, so, dass keiner einem so ohne weiteres kritische Sachen erzählt. Aber ich möchte Leonardo Padura zitieren, der bei seinem letzten Berlin-Aufenthalt hier gesagt hat, als er in Berlin seinen neuen Roman La Transparenza del Tiempo, die Durchlässigkeit der Zeit, vorgestellt hat, hat er mir gesagt: In dem Buch zeige ich eine Wirklichkeit, die sich verfinstert hat durch neue beklagenswerte Erscheinungen, die Machenschaften im Kunsthandel, mit dem sich einige Leute bereichert haben, die immer weiter anwachsenden Armutsviertel, die Exzesse des Tourismus und des Reichtums, die fehlende Perspektive. Das alles hat zu einer großen Enttäuschung bei vielen Kubanern geführt.
Ein tiefbewegendes Erlebnis war für die Schriftstellerin Jenny Erpenbeck der Besuch der Buchmesse in Havanna. Für sie ein einziges Volksfest. Täuscht man sich allzu leicht, wenn man die gelöste internationale Atmosphäre mit echter Offenheit verwechselt?
Die internationale Buchmesse ist natürlich ein großes internationales Ereignis, bei dem die lesewütigen Kubaner auch endlich Bücher kaufen können, die sie sonst nicht bekommen. Allerdings kann man doch zum Beispiel den neuen Roman von Leonardo Padura nicht finden, denn er gehört durch seine kritische Sicht der Verhältnisse zu jenen unbekanntesten unter den bekannten kubanischen Autoren, und er hat mir dazu folgende Geschichte erzählt.
Könnten Sie das sagen, was er erzählt hat?
Er hat gesagt, auf der Buchmesse im letzten Jahr war nur ein einziges Buch von mir zu sehen, nämlich und zwar in Blindenschrift. Das heißt, sozusagen wird die Perfektion, an der Perfektion meiner Unsichtbarkeit gearbeitet. Aber ich nehme diesen Preis gerne auf mich, weil ich auf diese Weise doch weiterhin in Kuba sein und hier schreiben kann, und zwar das, was ich will.
Ist denn der Aufruf gegen das Embargo, trotz aller Kritik, die man gegen die kubanische Politik vorbringen muss, richtig?
Ich war von Anfang an gegen dieses Embargo, gegen das inzwischen schon fast zu einer wirklichen Blockade geworden ist durch den Wahn von Trump, der nun auch noch angefangen hat, die Devisenüberweisungen der Kubaner, der Exilkubaner nach Kuba zu stoppen. Und das ist eine existenzielle Grundlage für viele Kubaner. Die können sich auf diese Weise ein bisschen ihr Leben erleichtern. Und Trump versucht nun mit aller Gewalt irgendwie dieses Regime in die Knie zu zwingen. Das ist in 60 Jahren niemandem gelungen und wird auch ihm nicht gelingen. Dieser Aufruf ist außerordentlich wichtig, aber ich glaube nicht, dass es zu dem Erfolg führen wird, den alle hoffen.
In diesem Punkt aber, was das Embargo angeht, beziehungsweise die Aufhebung, ist Peter B. Schumann mit den Unterzeichnern eines offenen Briefes an die Bundesregierung einverstanden. Er hat uns gesagt, warum er die Sicht der Schriftstellerin Jenny Erpenbeck auf Kuba nicht teilt und welche Fakten er ihren Eindrücken entgegensetzt. Ein kleiner Schritt für einen Menschen, ein gewaltiger Sprung für die Menschheit. Diese Worte des amerikanischen Astronauten Neil Armstrong bei seinem Sprung auf den staubigen Mondboden im Jahr 1969 hat Mediengeschichte gemacht. Der ikonografische Augenblick steht in einer langen Reihe von Geschichten, die sich um die Mondfaszination ranken. Die Entdeckung des Fernrohrs hat ihren Anteil daran. Erzählt wird von einer alten Leidenschaft, die mit dem parallelen Siegeszug von Flimmerkiste und Apollo-Raumfahrtprogramm ihren vorläufigen Höhepunkt erreichte. Jetzt im Frankfurter Museum für Kommunikation. Ludger Fittgau über die Ausstellung Raumschiff Wohnzimmer.
Der erste Eindruck, man betritt eine abgedunkelte, etwas altertümliche Spielhalle. Überall im Raum verteilt stehen kleine, von innen beleuchtete Kästen. Sind es Münzspielautomaten? In der Mitte des Raumes eine Art Lostrommel mit einer Kurbel an der Seite. Doch es geht hier nicht um Glücksspiel. Wer die Kurbel bewegt, bringt auf einer Mattscheibe auf der Vorderseite des Kastens sehr unterschiedliche Fotos zur ersten Mondlandung zum Vorschein. Ob in Japan oder auf Madagaskar, ob vor den Schaufenstern von TV-Geschäften oder in Privaträumen. Überall versammelten sich in der Nacht vom 20. auf den 21. Juli 1969 Menschen, um dem amerikanischen Astronauten Neil Armstrong live im Fernsehen dabei zuzuschauen, wie er als erster Mensch den Mond betritt. Es sollen rund 600 Millionen Menschen gewesen sein, die rund um den Globus vor den Bildschirmen saßen. eines der größten Medienereignisse der Geschichte, das die Gestalterin Franziska Isensee und Kurator Rainer Bobon in rund 20 Holzkästen rekonstruieren, die eben keine Spielgeräte sind, sondern Vitrinen mit oftmals wunderlichen Objekten oder Szenen. In der Lostrommel ist ein Kreis von CSU-Politikern zu sehen, der sich ein Studio in der Nähe von München für die christdemokratische Mondlandungsparty angemietet hatte. Kurator Rainer Bobon.
Wenn man weiterdreht, kommt jeweils ein neues Bild. Eine Familie in Japan. Es geht uns darum zu zeigen, einerseits die globale Verbreitung, wie in unterschiedlichen Ländern es geschaut wurde und dann gerade der Öffentlichkeit. Also einerseits das Wohnzimmer, das ja auch titelgebend ist, andererseits eben öffentliche Plätze, wo man das verfolgen konnte.
Etwa in frühen Public Viewings im New Yorker Central Park, in London oder in Zagreb.
Oder auch auf Sansibar ist es auch dokumentiert.
Eine pfiffige Installation der Ausstellungsgestalterin Franziska Isensee ist dem Thema Verschwörungstheorien im Kontext der ersten Mondlandung gewidmet. Wenn die Corona-bedingte Handdesinfektion gewährleistet ist, kann man auf einem Stück Mondoberfläche mit Holzschiebern, die man aus dem Mondgestein ziehen kann, Argumente an die Mondoberfläche befördern. Die Argumente nämlich, die der hartnäckigen Erzählung entgegengesetzt werden können, die Mondlandung habe nie stattgefunden, sondern gehöre in die Kategorie Fake News. Ausstellungskurator Rainer Bobon glaubt, dass die Verschwörungstheorien auch viel damit zu tun hatten, dass Medien bei der ersten Mondlandung das Ereignis oft mit Bildern von Astronautentrainings auf der Erde bebildert haben. Einfach deswegen, weil zum Beispiel Live-Bilder vom Landeanflug auf den Mond 1969 noch nicht möglich waren.
Man hat es auch mit ganz vielen simulierten Bildern im Vorfeld zu tun gehabt. Und es waren natürlich auch die Bilder der Proben, der Tests der Astronauten im Umlauf, wie sie da Gestein aufpicken zum Beispiel oder wie sie den Ausstieg proben. Viele dieser Bilder waren dann auch die Bilder, mit denen die Zeitungen aufgemacht haben, nachdem die Mondlandung gelungen war. Denn all die Bilder vom Mond, die Dias, die mussten ja erstmal wieder zurückkommen und entwickelt werden. Das heißt, die hatte man erstmal nicht.
Fake News aus dem Weltraum. Die haben jedoch eine lange Geschichte, die weit ins 19. Jahrhundert zurückreicht. Es ist eine Stärke der Ausstellung in Frankfurt am Main, dass die Mondlandung von 1969 in eine lange Vorgeschichte der Mond- und Weltraumbegeisterung der Menschheit eingebettet wird. Ein Guckgasten widmet sich beispielsweise einer frei erfundenen Geschichte über Lebewesen auf dem Mond aus dem Jahr 1835. Genannt wurde sie Great Moon Hoax, der große Mondschwindel.
Da publiziert eine New Yorker Boulevardzeitung einen vermeintlichen wissenschaftlichen Bericht des Astronomen Sir John Herschel, der, so dieser Bericht, Lebewesen auf dem Mond entdeckt habe. Allerlei insektenartige, fledermausartige, alle möglichen, ganz bunt, da erscheinen auch Illustrationen dazu. Und das dauert viele, viele Wochen, bis das mal aus der Welt geschafft ist.
Die letzten Sekunden, bevor das Raumschiff in Fritz Langs Stummfilm Die Frau im Mond auf der Mondoberfläche aufsetzt. Der 1928 und 29 entstandene Science-Fiction-Film gehört zum regelrechten Raketenrummel, den es in der Weimarer Republik gab. Auch das gehört für Kurator Rainer Bobon zur Vorgeschichte der Raumfahrtbegeisterung der 50er und 60er Jahre.
Ein Stück weit war die Rakete damals auch losgelöst von der Weltraumerforschung. Also Opel hatte diese Raketenautos auch im Wesentlichen aus Werbezwecken, würde ich sagen, gehabt. Dann gab es auch die Idee, alle möglichen Fahrzeuge mit Raketen anzutreiben. Bis hin zum Fahrrad, ja, Geschwindigkeitsrausch, diese Beschleunigung.
Die Frankfurter Ausstellung gibt mit einem überzeugenden Design der insgesamt 6 inhaltlichen Stationen einen großartigen Einblick in einige Jahrhunderte Weltraum- und Mondbegeisterung der Menschheit. Auch wenn wegen der Pandemie nicht alle Ausstellungselemente ohne Bedenken haptisch erfahrbar sind. Die historische Symbiose von Raumfahrt und Massenmedien, vor allem in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, wird sehr sinnlich vermittelt. Besuch unbedingt empfehlenswert.
Bis zum 10. Januar bleibt die Ausstellung Raumschiff Wohnzimmer, die Mondlandung als Medienereignis in Frankfurt am Main.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Beim Grimme Online Award hat am Abend unter anderem der Podcast Das Coronavirus Update mit dem Virologen Christian Drosten einen Preis in der Kategorie Information gewonnen. Die NDR-Produktion demonstriere, dass auch ausführlicher Wissenschaftsjournalismus das Publikum fesseln könne und erschließe ganz nebenbei neue Hörergruppen für das Medium Podcast, hieß es in der Begründung. Der undotierte Grimme Online Award gilt als wichtigste deutsche Auszeichnung für herausragende Online-Publizistik und wird seit 2001 verliehen. Wegen der Corona-Pandemie wurden die Gewinner in diesem Jahr nicht bei einer Gala, sondern in einem Livestream gewürdigt. Mr. Gorbatschow, tear down this wall, rief der damalige US-Präsident Reagan 1987 bei seiner Rede am Brandenburger Tor in Berlin. Tearthisdown.com heißt nun eine Webseite, die auf Überbleibsel der deutschen Kolonialzeit hinweisen will. Das Künstlerkollektiv Peng hat mit der ISD, der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland, eine Landkarte erstellt, die das Ausmaß einer problematischen Erinnerungskultur deutlich machen soll, zum Beispiel Straßennamen, die nach abwertenden Begriffen für schwarze Menschen heißen. Die Künstlerin Simone Dede Ayivi von der ISD sagte im Deutschlandfunk Kultur, das Ziel sei nicht nur einfach umzubenennen, sondern um zu erinnern.
Es geht darum, nicht einfach jetzt aus der M-Straße zum Beispiel die Straße Schönes Berlin zu machen oder ihr sonst irgendeinen albernen Namen zu geben. Nee, da gibt es eine ganz klare Forderung, die ist Anton-Wilhelm-Amo-Straße. Und damit würde die Straße nach quasi dem ersten deutschen Gelehrten afrikanischer Herkunft gewidmet werden. Und das ist ganz wichtig. Die Spuren sollen nämlich nicht einfach verschwinden. Also es geht eben nicht ums Vergessen oder darum, Geschichte auszulöschen, was sonst der Vorwurf ist. Es ist genau das Gegenteil. Wir wollen, dass die Perspektive geändert wird und viele, viele Gruppen, auch die Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland, fordert, dass anstelle der Unterdrücker sozusagen Menschen des Widerstandes geehrt werden.
Die Künstlerin und Theatermacherin Simone Dede Ayivi von der ISD. Der US-Technologieriese Google wird erstmals in seiner Geschichte mit Zeitungsverlagen Lizenzverträge abschließen und Geld für die Präsentation von journalistischen Inhalten ausgeben. Das kündigte der Internetkonzern in einem Blog-Eintrag an. Das Programm startet in Deutschland, Australien und Brasilien. Die Verwertungsgesellschaft VG Media, die die Interessen der Verlage im Rechtsstreit mit Google vertreten hat, bezeichnete es als Erfolg, dass Google nach jahrelanger Weigerung nun für Presseinhalte zahlen wolle. Ohne die neue europäische Regelung zum Urheberrecht wäre das nicht möglich gewesen, betonte VG Media-Geschäftsführer Markus Runde.
Das Museum für Fotografie in Berlin ist ein idealer Raum für die Hängung und Inszenierung großformatiger Aufnahmen. Body Performance heißt eine Ausstellung, die vor dem Lockdown geöffnet, dann geschlossen wurde und nun wieder offen steht. Einen zweiten Blick verdienen die ausgewählten Fotografien allemal, denn es sind Fotokünstlerinnen, die sich bewegende Körper in Szene gesetzt haben. In kargen Räumen, auf Hochhausdächern, vor Notausgängen und auf Treppen. Der Kunstkritiker Carsten Probst ist bei mir im Studio. Schönen guten Abend.
Hallo.
Das Museum für Fotografie beherbergt ja auch die Helmut Newton Foundation mit dem privaten Nachlass des Fotografen. Das sind etwa 500.000 Bilder. Spielt Newton in dieser Ausstellung denn auch eine Rolle? So wirklich performativ waren seine Fotografien doch eigentlich nicht.
Nee, das stimmt. Man sollte meinen, dass das eigentlich keinen richtigen Zusammenhang ergibt. Aber ab und zu hat er eben doch Theater und Ballett oder hat er sich damit befasst. Es gibt ja auch einige sehr bekannte Aufnahmen, als er zum Beispiel mit Pina Bausch, diese Tanzkompanie, als sie die fotografiert hat, ein berühmtes Motiv, zum Beispiel das Gummikrokodil, wo so ein nackter Körper im Maul steckt. Das ist eigentlich so eine Fotografie aus dem Kontext mit Ballett. Und ja, es gibt auch unbekanntere Fotografien, die er zum Beispiel mit dem Ballett de Monte Carlo in den 80er Jahren gemacht hat. Und das fand ich nun wirklich sehr interessant. Bei Newton kann man sehen, wie er da versucht, mit den Tänzerinnen und Tänzern auf den Straßen Monacos, auf den Treppenstufen hinter dem Casino, nahe so eines Notausgangs am Theatergebäude oder auch im privaten Räumen, wo sie sich dann auch entkleiden. Also einen ständigen Wechsel so der Szenerie herbeizuführen, sodass sie dann irgendwie diesen Effekt haben von Vermischung. Was ist jetzt eigentlich Inszenierung? Aber es findet eigentlich in einem nicht inszenierten Raum statt. Es vermischt sich sozusagen und überall da, wo diese Körper dann plötzlich doch wieder auftauchen, wird es plötzlich doch wieder zu einer Inszenierung. Und Matthias Harder, der Leiter des Museums der Fotografie, der hat mich bei diesem Rundgang begleitet.
Das, was er mit den Modellen macht vor seiner Kamera, ist eine Art performativer Akt. Er lässt sie performen. Wir könnten uns vorstellen, dass es hier auch Modelle sind. Wir könnten uns vorstellen, dass es reine Porträts sind. Es sind aber Tänzer auf der Bühne, jenseits der Bühne, die Newton so choreografiert, als ob er eben der Theaterregisseur wäre.
Ja, und das ist eigentlich so fast das Stichwort für diese Ausstellung. Also dieser choreografierende Fotograf sozusagen, inszeniert ist Fotografie ja eigentlich immer, aber es geht hier eben um eine Bewegung, eine Bespielung des Raumes, Interaktion, und die Kamera erhält dadurch auch eine viel sichtbare Rolle.
Eigentlich. Und es geht wahrscheinlich auch um das Spiel mit Rollenbildern.
Richtig, also ich würde sagen, generell vermischen sich hier ganz viele verschiedene Genres. Also man muss ab und zu auch an Werbefotografie, an Modefotografie, an Theaterfotografie denken. Bernd Uhlig zum Beispiel, der die Tanzkompanie von Sascha Walz fotografisch begleitet hat, der inszeniert natürlich auch irgendwie mit seinen Fotografien mit, während aber andererseits diese Tanz-Performances von Sascha Walz ja auch immer wirklich sehr stark die Ausgeliefertheit des Körpers thematisieren. Bei Barbara Probst ist es ganz anders. Das ist ja eine bekannte experimentelle Fotografin. Da finden Sie eigentlich immer nur ein und dieselbe Szene aus unterschiedlichen Perspektiven, sodass es dann aber gleichzeitig fotografiert aus unterschiedlichen Perspektiven, sodass es dann aber gar nicht mehr wie dieselbe Szene wirkt. Das ist also schon fast eine Irritation der Wahrnehmung. Und manche erinnern sich dann vielleicht auch noch an Vanessa Beecroft, die italienische Performance-Künstlerin, die 2005 in der Neuen Nationalgalerie in Berlin hier eine Performance mit 100 fast nackten Frauen gemacht hat, alle schön sozusagen in Formation aufgestellt, geordnet nach Haarfarbe, schwarz, rot, blond, ne, um die deutsche Fahne ein bisschen zu zitieren. Und da, das sieht man jetzt erst in diesen Fotografien, wurde mir das jetzt besonders bewusst, wie langsam diese Performance, diese Stehperformance zerfällt, wie die Frauen immer neue Haltungen einnehmen, wie sich das Ganze sozusagen auflöst in verschiedenen Stadien der Erschöpfung, sozusagen völlig formlos wird.
Das Publikum ist ja bei dieser Form der inszenierten Fotografie mit eingeschlossen. Haben Sie, Carsten Probst, den Ausstellungsraum als Bühne empfunden?
Ja, also die Wahrnehmung wird immer wieder herausgefordert. Man bewegt sich natürlich, es ist nicht überinszeniert in diesem Sinn. Man kann jetzt nicht sagen, dass Ausstellungsarchitektur noch irgendetwas Theatralisches hinzugefügt hätte. Aber man findet sozusagen seine eigene Betrachterrolle immer wieder herausgefordert. Bei Robert Longo zum Beispiel sieht man Personen teils so in wilden Posen herumtanzen oder auf dem Boden liegen. Aber das scheint völlig rätselhaft, weil man bei Robert Longo irgendwie keine Zusammenhänge geliefert bekommt. Und die liefert dann aber Matthias Harder.
Ausgehend von einer Szene im amerikanischen Soldat von Fassbinder hat er Freunde auf dem Hausdach in der Nähe von seinem Loft in New York schwingenden Dingen ausweichen lassen, die fielen zu Boden. Und manchmal könnte es auch ein Tanz sein und manchmal könnte es sozusagen auch so sein, wie es eben im Fassbinders Film der Fall ist, dass die Protagonisten im Kugelhagel sterben, also wie beim Western oder im Mafia-Film.
Ja, also Longo macht es eigentlich ganz ähnlich wie Fassbinder, der ja in seinen Filmen immer wieder so Klischees von filmischen Szenen oder Handlungen auch zitiert hat. Und Longo stellt sie nur eben völlig frei von so einer Logik der Filmhandlung. Und da wird die Body-Performance selbst sowas wie ein Bild im Bild.
Eine Ausstellung mit diesem Thema muss einen visuell sinnlich ansprechen und auch durch den Blickwinkel irritieren. Ist das insgesamt sehr gelungen?
Finde ich schon. Also sie haben doch recht großformatige Bilder hier. Das gibt dem Ganzen natürlich schon eine ausgesprochen malerische Note. Aber es ist eben auch nur die eine Seite, die ich jetzt eigentlich erlebt habe. Man fühlt sich eben doch auch wieder an diese riesige Tradition erinnert, die Theater, vor allem Tanz, aber in der modernen Fotografie gerade hatte, seit der Moderne, diese Faszination für die unkontrollierbaren Kräfte, das Unbewusste, Traumartige. Die andere Seite ist auch dieses Mechanische, was man im Dadaismus gesehen hat. Das ist hier alles auch drin. Und ja, irgendwie schwelgt man hier nicht einfach in üppigen Bildern, sondern hat eigentlich auch ja, die Geschichte des Mediums, in die man immer hineingezogen wird.
Body Performance heißt die wiedereröffnete, noch bis zum 20. September laufende Ausstellung im Berliner Museum für Fotografie. Carsten Probst war dort. Besten Dank für Ihren Bericht.
Gerne.
Weltbekannt wurde Milan Kundera mit seinem Roman Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins. Er hat ihn im französischen Exil geschrieben. Kundera war 1975 nach Paris gezogen, weil er die Gängelung durch die Kommunistische Partei und den Schriftstellerverband leid war. 4 Jahre später verlor er die Staatsbürgerschaft. Ende letzten Jahres, 40 Jahre nach der Ausbürgerung, überreichte der tschechische Botschafter in Frankreich Milan Kundera eine Urkunde, die ihm die Staatsbürgerschaft Bürgerschaft wieder zuerkannte. Kunderas Gefühl der tschechischen Identität, meinte der Diplomat, sei sehr stark. Vielleicht wird es in diesen Tagen auf die Probe gestellt, denn am Freitag erscheint eine neue Biografie des Schriftstellers. Sie sorgt vorab für Polemik. In Prag erreiche ich unseren Korrespondenten Peter Lange. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Auf Twitter hat kürzlich jemand die Nachricht vom Tod Milan Kunderas in Umlauf gebracht, eine Falschmeldung, die die Warschauer Tageszeitung Gazeta Wyborcza ungeprüft aufgriff. Kundera ist 91 Jahre alt und wohlauf. Wie, Herr Lange, lässt sich das Verhältnis zwischen dem Schriftsteller und Tschechien beschreiben?
Also es ist ein schwieriges Verhältnis aus mehreren Gründen. Zunächst mal gibt es da eine Entfremdung, die es häufig gibt zwischen Immigranten und den Dagebliebenen. Das hat auch etwas von enttäuschter Liebe. Es gibt auch ein bisschen Missgunst und Neid hier auf seinen Erfolg. Und zum anderen liegt es an seiner Person selber. Milan Kundera ist ein Solitär, ein Eigenbrötler, jemand, der immer sehr bedacht war, sich von niemandem vereinnahmen zu lassen. Er lebt sehr zurückgezogen. Es gibt seit vielen Jahren keine öffentlichen Äußerungen mehr von ihm. Er kommentiert auch nie das Tagesgeschehen, schon gar nicht hier in Tschechien. Und einige Romane, die er auf Französisch verfasst hat, die sind bis heute nicht auf Tschechisch erschienen. Auch das verstehen manche nicht oder nehmen es sogar etwas übel.
Dadurch, dass er es ablehnt, Interviews zu geben, bietet er natürlich wenig Angriffsfläche. Kann man Kundera in Tschechien vielleicht nicht nachsehen, dass er es damals vorgezogen hat, frei in Frankreich zu leben und ohne jeden Druck zu arbeiten?
Ja, zumindest versteht man nicht, warum er nicht zurückgekommen ist. Es ist halt so, dass nach 1989 immer noch nachgewirkt hat, eine Kontroverse wohl, die er mit Václav Havel hatte und die dazu geführt hat, dass er erwartet hat, dass er hier nicht so richtig angenommen würde. Es gibt einen Roman von ihm aus dem Jahr 2001, wo er beschreibt, der ist in Deutsch erschienen, wie das ist, wenn Leute zurückkehren, dass nämlich das Leben, was inzwischen stattgefunden hat in der Emigration, die dort geblieben sind, überhaupt nicht interessieren würde. Und das hat er offenbar befürchtet und deswegen ist er in dieser zweiten Heimat in Paris geblieben.
Sein Biograf ist selber Schriftsteller, Jan Novák heißt er. Welche Rolle oder welche Position hat der in Tschechien inne?
Also Jan Novák ist Jahrgang 1952, er ist 1969 nach der Niederschlagung des Prager Frühlings mit seinen Eltern in die USA emigriert und dort auch aufgewachsen. Zurzeit hält er sich in Berlin auf, ist auch häufig in Prag und er ist hier sehr bekannt oder relativ bekannt, sagen wir. Er hat mehrere Biografien geschrieben, eine über Miloš Forman, eine über die Turnerin Vera Czaslavská, auch ein Buch über Emil Čatopek und es gibt auch zwei Drehbücher von ihm über zwei Filme über Václav Havel. Und jetzt eben diese Biografie über Milan Kundera mit 900 Seiten. Er hat 5 Jahre dran gearbeitet. Das Buch hat 1800 Fußnoten, also schon ein opulentes Werk.
Jan Novák wirft Kundera ja offenbar Verrat und Spitzeltätigkeit vor. Er habe sich mit dem herrschenden Kommunismus damals vor 75 arrangiert. Dadurch auch die öffentliche Meinung manipuliert, jemanden denunziert, in Haft gebracht. Das ist schon ziemlich harter Tobak. Soweit ich weiß, hat Kundera sich immer dagegen gewehrt und das abgewiesen. Was ist überhaupt neu an dem, was er jetzt aufbringt gegen Kundera?
Also neu ist vielleicht die Vehemenz, mit der er Kundera kritisiert. Und manche Leute, die das jetzt hier heute kommentieren und gestern, sehen darin auch so etwas wie einen versuchten Denkmalschutz und haben auch eine gewisse Skepsis. Das hängt zusammen mit einer Äußerung von Jan Novák, er wolle den Mythos zerstören, den Kundera um sich selbst errichtet hat. Also da wird ein bisschen Vorsatz vermutet und deswegen ist man hier ein bisschen skeptisch. Aber im Kern sind es 3 Vorwürfe, die in dem Buch erhoben werden oder auch wiederholt werden. Das eine, dass eben Kundera ein Bild von sich konstruiert hat, das nicht stimmt, dass er immer wieder Menschen manipuliert hat, auch sein Umgang mit Frauen sei kritikwürdig und verwerflich. Der zweite große Vorwurf, er habe sich bis Ende der 70er Jahre nicht vom Kommunismus gelöst, das wiegt für Novák besonders schwer, zumal seine Familie unter den Kommunisten gelitten hat. Ja, was ist dazu zu sagen? Kundera hat an den Idealen des Prager Frühlings, Stichwort Sozialismus mit menschlichem Gesicht, sicherlich noch länger festgehalten, länger jedenfalls als der Nicht-Kommunist Václav Havel. Der hat nach 1968 für sich klargestellt, dass das Regime nicht reformierbar ist, dass man es überwinden müsste, dass man es loswerden musste. Und die Frage ist halt, ob man das Kundera heute noch vorwerfen kann. Der dritte Vorwurf ist der der Denunziation. Es gibt seit 2008 diesen Vorwurf, dass Milan Kundera in den 50er Jahren einen Mitstudenten bei den Sicherheitsbehörden angezeigt haben soll. Grundlage sind Papiere der sozusagen tschechischen Stasi-Unterlagenbehörde. Kundera hat das einmal bestritten und dann darüber geschwiegen. Es ist bis heute nicht zweifelsfrei geklärt. Es spricht manches dafür und manches dagegen. Aber für Jan Nowak steht eben außer Frage, dass Kundera damals diesen Mann gewissermaßen ans Messer geliefert hat, ohne dass er, was die Beweise angeht, allerdings wesentlich Neues liefert.
Die Biografie endet ja mit der Ausreise Kunderas 1975. Also die folgenden 45 Jahre werden ausgeblendet. Man kann dann schon behaupten, dass die wichtigsten Jahre des Autors fehlen.
Ja, den Eindruck kann man gewinnen. Allerdings hat Herr Nowak in diesen Tagen in einem oder zwei Interviews schon angekündigt, dass es noch einen zweiten Band geben wird. Der behandelt dann die Jahre nach der Immigration und das Leben von Kundera in Frankreich.
Nun entzünden sich in Tschechien ja immer wieder heftige ideologische Debatten über die Vergangenheit. Wenn wir vielleicht darauf noch kurz kommen können. Zuletzt bot die Beschmierung und Verhüllung des Denkmals für den sowjetrussischen Marschall Ivan Konev Anlass. Wie viel Aufarbeitung muss da in Tschechien noch geleistet werden?
Ich denke noch eine ganze Menge. Das ist ja ein permanentes Ringen um die Geschichtsdeutung. Tschechien steht in der historischen Aufarbeitung seiner kommunistischen Vergangenheit ungefähr da, wo Deutschland vielleicht 1970, 75 mit der Aufarbeitung des NS-Regimes stand. Es gibt eben noch viele Täter, Mitläufer, Opportunisten, Opfer und Dissidenten, die noch leben. Alle versuchen, ihre Geschichte als die wahre durchzusetzen und ihr privates Leben gewissermaßen so einzupassen, dass es für sie erträglich ist. Es gibt dieses Ringen um die Deutungshoheit und das geht eben bis in die Innenpolitik hinein an ganz vielen Stellen. Gerade heute hat sich das Justizministerium für einen Justizmord unter den Stalinisten in den 50er Jahren entschuldigt. Also Tschechien ist mit dieser Geschichte noch lange nicht fertig.
Morgen erscheint in Tschechien eine weitere umfassende Biografie über den Autor Milan Kundera. Dieses Ereignis war Anlass für ein Gespräch mit Peter Lange in Prag. Vielen Dank, Herr Lange.
Ja, gerne.
Was zeigen die weltweiten Black Lives Matter-Demonstrationen? Was der Umgang mit sogenannten Risikogruppen? Und warum stehen in Deutschland der Journalismus und Teile der Politik Kopf, weil sich eine Taz-Journalistin in einer Satire abfällig über Polizisten äußert? In der neuesten Folge unseres Kulturpodcasts Lakonisch Elegant wird laut über all das nachgedacht.
Bundesinnenminister Horst Seehofer hat sich ausgelassen über eine Taz-Kolumne und hat beschlossen, er möchte sie anzeigen. Jedenfalls hat das zu einem riesigen Sturm der Entrüstung geführt und zu einem Sturm der Solidarität.
Und dann dachte ich mir, naja, jetzt ist Solidarität einfach notwendig.
Und das, was da zu Irritationen führt, in verschiedenem Ausmaß natürlich, ist meines Erachtens, dass es eben eine marginalisierte Stimme ist.
Also ich muss mich mit jemandem, der eventuell diskriminiert wird, überhaupt erstmal in einer gewissen gemeinsamen Gruppe vorfinden, um so etwas wie Solidarität zu erleben.
Ausschnitte aus Lakonisch Elegant, dem Kulturpodcast von Deutschlandfunk Kultur.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Jetzt geht es Schlag auf Schlag, lesen wir in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und ziehen vorsichtshalber den Kopf ein. Aber das ist nicht nötig, denn wir haben Grund zur Freude. Die Rede ist vom Wiederanlaufen des Theaterbetriebs. Simon Strauß berichtet von der Pressekonferenz des Frankfurter Schauspiels, auf der bedruckte Kugelschreiber verteilt wurden. Ja, 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 ja stand darauf, was ein bisschen nach der Billigmarke eines deutschen Einzelhandelsriesen klingt, aber wohl einfach von Optimismus zeugen oder ihn sogar verbreiten soll. Einer zweiten Welle der Pandemie werde man entschlossen mit einer zweiten Premierenwelle entgegentreten, versichert die Dramaturgie. Das ist witzig gesagt, aber vor allem will das Haus unter der Leitung des gerade bis zu seinem Rentenbeginn in 7 Jahren verlängerten Intendanten Anselm Weber Antisemitismus/Rassismus entgegentreten. Das ist zwar nichts umwerfend Neues, denn die öffentlichen Theater, die explizit für Antisemitismus/Rassismus eintreten, sind hierzulande doch recht selten geworden. Aber in Frankfurt gibt es immerhin eine dunkle Erinnerung an einen gewissen Rainer Werner Fassbinder und sein Skandalstück »Der Müll, die Stadt und der Tod«, in dem vor Jahrzehnten ein böser jüdischer Spekulant aus der antisemitischen Klischeekiste gezeigt werden sollte. Wie der Kampf gegen Antisemitismus/Rassismus konkret aussieht, geht aus dem FAZ-Artikel nicht hervor. Werden Othello und der Kaufmann von Venedig aus dem Spielplan verbannt oder bleibt es bei Podiumsdiskussionen mit so überraschenden Gästen, die ironische Formulierung ist von Simon Strauss, wie Robert Menasse und Michael Friedmann? Mit einem real-satirischen Schlenker zum Schluss seines Berichts geht Strauss auf eine Raumdesinfektion durch Aerosolvernebelung ein, die beim Berliner Ensemble zum Einsatz kommen soll. Das Desinfektionsmittel wird durch das Lüftungssystem verteilt und erreicht so jeden Winkel in Zuschauerraum, Foyer und auf der Bühne. Ganz so absurd war Donald Trumps Vorschlag, die Leute sollten vorsichtshalber Desinfektionsmittel einnehmen, dann wohl doch nicht. Pandemiekompatible Spielplangedanken macht sich übrigens auch Manuel Brug in der Welt, allerdings bezogen auf das Musiktheater, das monatelang ton- und aktionslos daniederlag. Jetzt müssen die Verantwortlichen der Opernbühnen umdenken, gesucht werden Corona-taugliche Stücke. Alle Theater müssen nach kurzen, unaufwendigen Titeln suchen, um die Großklopper mit Aerosole spuckendem Chor zu ersetzen. Und da liefert Brug eine Liste von Klein- und Kammeropern, die sich jeder Dramaturg und jeder Liebhaber ausschneiden und aufheben sollte. Von Francis Poulenc und dem vor 13 Jahren gestorbenen Giancarlo Menotti über 11 klassisch-frühromantische Einakter bis zu noch älteren Fundsachen. Keiner weiß, wie viele Intermezzi als Pausenunterhaltung für die ernsten Opern der Barockzeit vor allem in Neapel komponiert wurden. Während die Hoffnung besteht, dass die Theater ihre Funktion als öffentliche Räume bald wieder erfüllen, wurde der alle 2 Jahre erscheinende Baukulturbericht gerade noch per Livestream vorgestellt. Und sein Thema ist diesmal just der öffentliche Raum. Diese Pointe stellt Gerhard Matzig an den Anfang seines Berichts in der Süddeutschen Zeitung. Der öffentliche Raum ist ein Kind der Demokratie und das einzige Mittel gegen das allmähliche Verschwinden der Erde hinter dem Schild »Privat«, Zutritt verboten, schreibt Matzig und fährt fort. Zuletzt aber, und auch das zeigt die Corona-Krise, kam es zu Umkodierungen und Interferenzen. Die sich gemeinhin antagonistisch gegenüberstehenden Sphären von Privatheit und Öffentlichkeit tauschten im Zuge des Homeoffice und der zunehmend virtuellen Möglichkeiten von Austausch und Begegnung virensicher so manche Plätze. Man merkt dem Autor aber an, dass er gern aus diesem Second Life zurückkehren möchte in die reale, die gebaute Welt und ihre dreidimensionalen Räume. Und ganz ehrlich, das wollen wir doch alle.
Am Mikrofon war Sigrid Brinkmann. Eine gute Nacht wünsche ich.